Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überblick. Heute rund um das Thema Warengruppenarbeit. Wir, das sind
Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld.
Und ich, Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer. Hallo Tina.
Hi Henning.
Ich habe mal eine Frage zum Thema Warengruppenarbeit. Ich musste mich bei der Vorbereitung an der Folge daran erinnern, dass wir im Laufe des Supervisionsstudiums in Bielefeld, ich meine ab dem zweiten Semester, ist ja die Warengruppenarbeit gestartet. Und wir hatten, glaube ich, 6 bis 8 Termine, müsste das ungefähr gewesen sein. Und ich weiß noch, wie es mir ging, dass ich gedacht habe, oh, Mensch, jetzt muss das auch noch sein. Am Wochenende noch mehr Samstage dort den ganzen Tag verbringen. Das waren so meine ersten Gedanken. Und ich habe mich dann gefragt, und das wäre sozusagen die Frage an dich, was würdest du denn sagen, trotz der Erschwernis, dass man dann am Wochenende lange zusammensitzt und in der Gruppe arbeitet, lohnt es sich, sich auf diese Arbeit und diese spezielle Form der Arbeit einzulassen als Supervisorin?
Wow, also was für eine komplexe Frage. Ich weiß gar nicht so genau, was soll ich jetzt sagen? Ich kann die ganz kurze Antwort machen und sagen, ja, lohnt sich. Oder willst du die lange mit begründen?
Ja, lange bitte.
Ja, okay. Warum lohnt es sich für mich? Ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Also ich habe sehr unterschiedliche Balint-Gruppen erlebt. Einmal natürlich die im Ausbildungssetting. Dann habe ich mir selber auch Balint-Gruppen gesucht und bin da in verschiedenen Settings gewesen, um das zu finden, was für mich funktioniert. Und ich habe die Arbeit auch jeweils sehr unterschiedlich erlebt, muss ich sagen. Also das ist nicht absolut deckungsgleich. Was aber deckungsgleich war, war eben die Arbeit mit Assoziationen und Eindrücken. Und das hat mir schon geholfen, auch noch mal so Ebenen des Fallverstehens zu erreichen, die ich glaube ich, die hätte ich ohne diese Intervention oder ohne diese Gruppe nicht erreicht. Und das ist so der eine Teil. Und es gibt aber auch noch einen anderen, und zwar immer dann, wenn in den Fallbesprechungen die Gruppendynamik sehr stark durchschlägt, also die Gruppendynamik der Gruppe, in der man dann in dem Moment gerade ist, dann habe ich das als sehr, sehr anstrengend und problematisch auch erlebt und auch als etwas, was für mich sich dann oft diffus angefühlt hat, wo ich nicht so richtig wusste, was jetzt passiert oder was hier ist oder so und dann auch manchmal mit einem komischen Gefühl rausgegangen bin. Also ja, das ist vielleicht erstmal das. Und wie war es für dich?
Ja, ich habe mich auch gerade zurückversetzt in die Zeit. Und ich habe es auf der einen Seite, so wie du, weiß ich noch, auch für mich persönlich genutzt. Also einmal natürlich für das aktuelle Fallverstehen, aber die Gruppe war ja tendenziell auch offen für eigene berufliche Krisen beispielsweise. Und ich weiß noch, dass ich sozusagen mit dieser Zeit in der Badengruppenarbeit auch in so eine berufliche Krise geschlittert bin. Und da habe ich dann wiederum die Dynamik in der Gruppe als unglaublich entlastend empfunden und als haltend und als für mich total auch fürsorglich, glaube ich, wäre der richtige Begriff an der Stelle. Und es gab aber auch Situationen, da würde ich dir zustimmen, wo ich die Gruppendynamik jetzt nicht als total destruktiv empfunden habe, aber auch als anstrengend und wo ich wenig verstanden habe. Und ich weiß noch, dass ich dann manchmal auch gedacht habe, ach, können wir jetzt nicht wieder Fälle besprechen? Also was soll das jetzt hier so, ne? Das war so das das Innere, genau. Aber grundsätzlich habe ich, also spätestens nach dem ersten Mal, habe ich mich drauf gefreut auf die Sitzung und bin dort gerne hingefahren und bin fast dann ein bisschen, es wird ja nicht alles zu Ende bearbeitet, auch für einen selbst, dort fast so ein bisschen freudig aufgeregt hingefahren, um mir sozusagen von der Gruppe auch was zu nehmen und von der Gruppenleitung. Da weiß ich nicht, wie es dir ging, ob du ähnliche.
Schon. Warst du in verschiedenen Badengruppen bislang oder war das die eine, auf die du dich
jetzt beziehst? Ich bin aktuell auch in einer und da ist steht die Fallarbeit ganz im Vordergrund.
Ja, so ist es auch in der Gruppe, in der ich jetzt bin. Da ist auch die Fallarbeit ganz vorne. Und ich finde das zum Beispiel, und das ist ja anders als im Ausbildungskontext, das muss man schon unterscheiden, ne? Da haben wir ja auch noch viel mehr mit Gruppe zu tun, also mit uns als Gruppe noch viel mehr zu tun gehabt. Und in der Balint-Gruppe, in der ich jetzt bin, da geht es ja um was anderes. Also da treffen sich dann eben die Professionellen, die fertigen Supervisoren und besprechen ihre Fälle. Und dann geht es ums Fallverstehen. Dann geht es um diese andere, diese tiefere Ebene. Und das finde ich einfacher. auch wenn es anstrengend ist, weil sich ja immer irgendwas inszeniert, ne? Aber es ist einfacher auf so einer, ja, auf so einer interpersonalen Ebene vielleicht.
Empfinde ich ähnlich. Empfinde ich ähnlich. Das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, um unsere Gästin reinzuholen, die mir im Übrigen von meiner aktuellen Balin-Gruppenleiterin empfohlen worden ist. So sind wir überhaupt aufeinander gekommen. Ich beginne mit der Vorstellung. Sie ist Diplompsychologin und Supervisorin nach DGSV, Lehrsupervisorin und Balin-Gruppenleiterin. Sie ist promoviert im Fach Psychologie, hat über 15 Jahre Berufserfahrung als Beraterin an kommunalen Beratungsstellen für Schul- und Familienfragen, hat langjährige Leitungserfahrung und war langjährig, fast ein Jahrzehnt, wenn ich mir das richtig notiert habe, als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zu Themen aus Feldern der psychologischen Beratung, Sozialpsychologie und Psychoanalyse tätig. Und sie ist langjährige Supervisorin und Balin-Gruppenleiterin, überwiegend in den Feldern der Erziehung, Karriereplanung, Forschung, Jugendhilfe, Psychiatrie und Pflege. Herzlich willkommen, Frau Dr. Brigitte Becker.
Dankeschön.
Wenn Sie uns so zugehört haben gerade, wie sind Sie denn Balin-Gruppenleiterin geworden? Wie sind Sie auf diese spezielle Form der Fallgruppenarbeit gestoßen?
Vielleicht darf ich noch, weil mir das nachhängt, an
Gerne.
Ihrer Vorstellung was bemerken. Ich war 2 Jahrzehnte an der PH Ludwigsburg tätig, in all den Bereichen, die Sie genannt haben. Wie bin ich zur Balint-Gruppe gekommen? Ähnlich wie Sie im Rahmen meiner Weiterbildung zur Supervisorin gab es die Verpflichtung, über ein Jahr hinweg an einer Balint-Gruppe teilzunehmen. Und so wie Sie das gesagt haben, Herr Schnieder, das auch noch, ne?
Ach.
Ging es mir zunächst, und es war schon ein ganz schwieriger Prozess, dann innerhalb der großen Ausbildungsgruppen die kleineren Balint-Gruppen zusammenzustellen, beziehungsweise sich dazu zu finden. Ja, und dann begann das Ganze, und die Balint-Gruppenleiterin sagte eingangs Worte, die die Arbeit so total abhoben von dem, doch durch Ausbildungsdruck und Vorgaben und Selbstzweifel bestimmten Ausbildungskontext. Hier darf alles sein, hier darf alles gesagt werden, und ich lade Sie ein, einfach dem, was Ihnen, ja, wie es Ihnen innerlich ist, dem freien Lauf zu lassen. Und dann dachte ich, boah, das gefällt mir. Und da war auch sehr bald mein Plan, die nächste Weiterbildung, größere weitere Bildung, wird die zur Balint-Gruppenleiterin.
Und also ich habe mir gerade gedacht, bei diesem Satz, hier darf alles sein, hier darf man alles sagen, das kann ja auch, also auch wiederum habe ich mir gedacht, auch beängstigend wirken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so was kommt da jetzt wohl alles von den anderen? Was erwarten die denn dann von mir? Ja, da sitzen dort ja völlig unterschiedliche Typen, Typinnen, die jetzt vielleicht nicht alle geschult, oder was heißt geschult, dafür gerade in der Situation sind, viel von sich preiszugeben, weil das höre ich ja gerade raus. Das ist ja ein wichtiges Element der Balin-Gruppenarbeit, dass ich auch bereit bin, mit der
Ja.
Haltung der Selbstoffenbarung in die Gruppe zu gehen.
Ja, ich glaube, im Rahmen des Ausbildungskontexts ist da schon sehr viel, ich sag mal, vorgearbeitet worden, dass die Leute wussten, ich kann nur Supervisorin werden mit einer Grundlage von Selbstreflexionsbereitschaft und Fähigkeit. Und das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Wir hatten uns da als Gruppe gefunden, und wir kannten uns ja auch schon ein bisschen, dass das da dann geht. Auch wenn wir dort, da ist es mir ähnlich gegangen wie Ihnen, im Ausbildungskontext auch interne Konflikte in der Balint-Gruppe bearbeitet haben, was ja ansonsten in der Balint-Gruppe, wo sich Professionelle treffen, nur im Ausnahmefall geschieht. Also wenn man merkt, die Arbeit stockt, es geht nicht, die Assoziationen fließen nicht, oder es gibt Widerstände, nur dann kommt man ja auf die Beziehungsebene in der Gruppe.
Frau Becker, könnten Sie noch mal einmal vielleicht für alle, die zuhören, sagen, was ist denn eigentlich Barlind-Gruppe? Wir sind jetzt wieder sehr selbstverständlich eingestiegen, ne, damit, ja, aber ich glaube, nicht allen ist klar, was ist das Besondere? Was macht diese Gruppe so aus?
Naja, die Barlind-Gruppen heißen Barlind-Gruppen, weil der Herr Barlind, Michael Barlind, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist ja Michael auch schon eine Eindeutschung, er ist ja Ungar gewesen und hat in Budapest als Psychoanalytiker eine Lehranalyse bei Herrn Ferenczi gemacht, der ja schon in der Frühzeit der Entwicklung dieser Psychoanalyse eine gewisse Differenz zu Freud hatte. Das heißt, er war nicht so stark abstinent, wie Freud das ja in seiner Haltung immer deutlich gemacht hat, sondern ist seinen, ja, hat eine offenere, sage ich mal, Beziehung zu seinen Analysanten geführt. Und ich glaube, das hat Balint mitgenommen. Und es ist kein Zufall, dass der dann später in England ein Vertreter der Objektbeziehungstheorie wurde. Es geht also immer um die Beziehung in der Psychoanalyse, in der klassischen Psychoanalyse und auch in der Balint-Gruppe. Und Balint hat ja die Beobachtung gemacht bei dem Aufbau dieses britischen Gesundheitssystems in der Nachkriegszeit, dass viele, viele Untersuchungen unnötig und doppelt gemacht werden und hat da angesetzt bei den praktischen Ärzten, dass die sozusagen eine psychoanalytische Begleitweiterbildung bekommen. Und das hat er versucht, mit diesen Balint-Gruppen zu leisten. Und da war der Fokus immer die Arzt-Patient-Beziehung. Und er hat ja die These aufgestellt, die wichtigste Droge, die der Arzt dem Patienten verabreicht, ist er selber. Und wie mit dieser Droge umzugehen ist, das ist Inhalt und Ziel der Barlind-Gruppenarbeit gewesen in den Anfängen. Was ich so für uns Supervisoren ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass sich mit diesen Anfängen die Mediziner quasi diese Barlind-Gruppenmethode gekascht haben für sich und wir Nicht-Mediziner die genauso produktiv anwenden können, aber immer kämpfen mussten, dass das eben mehr ist als nur etwas für Mediziner und zur Untersuchung der Arzt-Patient-Beziehung. Es ist immer die Beziehung professioneller Klient oder Betreuter oder wie auch immer.
Und können Sie noch mal kurz was vielleicht auch zur Struktur sagen? Also wir sitzen in der Gruppe zusammen, wir machen jetzt eine Barlind-Gruppe. Wie viele Menschen sitzen dort in der Regel? Und was bedeutet es jetzt sozusagen, dass ich dort als Supervisor, sozialarbeitender Therapeut sitze und meine Beziehung zu meinen Klienten, Supervisanten, Patientinnen untersuchen möchte?
Alle Menschen, die in fachlich anspruchsvollen Beziehungsberufen sind, brauchen eine Reflexionsebene. Und dafür ist nach meiner Einschätzung die Balint-Gruppe wirklich eine sehr hilfreiche Form. Es sitzen also in der Regel in etwa gleich ausgebildete berufsaktive Professionelle, die sich also sozusagen fachlich verständigen könnten. Barlind empfiehlt, dass man sich Barlind-Gruppen zusammenstellt und bei der Zusammenstellung darauf achtet, dass das Persönlichkeiten sind, die eine gewisse Form von Reife und Reflexionsfähigkeit mitbringen. Sollte man eigentlich bei Sozialberufen voraussetzen. Ja, und jetzt muss ich noch mal mir Ihre Frage ins Gedächtnis rufen. In meiner Supervisionsausbildung wurden wir angehalten, reflektiert eure Arbeit. Und ich denke, das sollte eigentlich in allen Sozialberufen sein. Also habe ich auch mir, wie Sie, ihrerseits nach der Ausbildung eine Barlind-Gruppe gesucht. Was geschieht in der Balint-Gruppe? Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, mal die Struktur zu beschreiben. Wie läuft's ab? Balint-Gruppenarbeit ist Fallarbeit. Es ist eine spezifische Form der Fallsupervision und es ist eine psychoanalytisch orientierte Supervisionsarbeit. Interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass man keinerlei psychoanalytische Vorerfahrung braucht, um an einer Balint-Gruppe teilzunehmen, wenn man bereit ist, die inneren Erlebnisse zu veröffentlichen.
Also wenn ich bereit bin, über meine Gefühle, meine Fantasien zu sprechen, über meine Erlebnisse.
Ja, und zwar auch über meine dummen Einfälle.
Ja.
Also ich erinnere mich an eine Szene in einer Gruppe von Telefonseelsorgern. Das sind ja fortgebildete Laien. Und ich habe von denen erwartet, dass alle etwas zum Fall sagen. Der Fall, um das nochmal deutlich zu machen, wird in einer Stegreif-Erzählung dargestellt. Also ein Fallgeber muss sich nicht vorbereiten. Es ist wichtig, dass zu Beginn einer Balint-Gruppensitzung geklärt wird, wer hat einen Fall und das ganz spontan entschieden wird. Das spüren alle, die ein bisschen Erfahrung haben, wer sozusagen auf dem brennendsten Stuhl seines Hintergrundfalls sitzt und der wird dann ausgewählt, in einer Stegreif-Erzählung vorgestellt. Die Zuhörenden bekommen die Anweisung, möglichst genau zuzuhören und aber auf ihre inneren Reaktionen dann sich zu konzentrieren und alles, was ihnen so kommt, an emotionalen Erlebnissen, an Fantasien, an Erinnerungen zu behalten und möglichst anschließend zur Verfügung zu stellen. Zurück zu der Szene mit den Telefonseelsorgerinnen. Eine mochte sich überhaupt nicht äußern. Ich habe sie dann gefragt, was denn los sei. Und sie sagt, ich bin gelangweilt. Und im weiteren Fortgang der Fallbesprechung war das eine der wertvollsten Assoziationen, um das Beziehungsgefüge zwischen Anrufenden und Telefonseelsorger zu erschließen. Also, nichts ist blöd oder verrückt, sondern alles hat seinen Wert. Und das ist auch für mich eine ganz wichtige Haltung als Balint-Gruppenleiterin. Jede Person, die in der Balint-Gruppe sitzt, ist in der Lage, einen wertvollen Beitrag zu leisten. Und wir bewerten erstmal gar nichts. Und ich glaube, das war das auch, was mich bei meiner ersten Balint-Gruppenerfahrung so positiv beeindruckt hat, dass die Bewertung dessen, was man sagt, sozusagen ausgeschlossen bleibt. Alles ist wertvoll, alles ist wichtig oder kann wichtig werden. Was, wann, wie wichtig wird, entscheidet allein die fallgebende Person. Und ob es ihr nützt und weiterhilft in der Klärung der eigenen Beziehung zum Klienten.
Das finde ich total spannend, weil Sie, wie Sie das jetzt auch gerade vorgestellt haben, das ja wirklich anwendbar wäre, auch quasi als Fallsupervisionssetting. Und ich hatte in meinem Kopf immer abgespeichert, dass es so etwas wie eine Fallbesprechung der dritten Ordnung ist. Also erste Ordnung ist die Beziehung zwischen Professionellen und KlientInnen. Zweite Ordnung ist die Beziehungsebene Supervisoren und Professionelle. Und dann wäre dritte Ordnung Balint-Gruppe Supervisoren. Aber Sie beschreiben es jetzt anders. Sie sagen, das ist gar nicht unbedingt so in so drei Ordnungen geteilt, sondern es geht eigentlich immer um die, also um die Verstehensebene der helfenden Beziehung. Und das kann auch sowohl Ordnung 2 als auch 3 passieren.
Genau, genau. Das kann so und so sein. Für die Balint-Gruppenleitung ist es natürlich hilfreich und sinnvoll, psychoanalytische Erfahrungen zu haben. Und deshalb gibt es ja auch diese spezifischen Weiterbildungen für Balint-Gruppenleiter. Und soweit ich weiß, gibt es für Nichtärzte in der Bundesrepublik Deutschland nur zwei Möglichkeiten, diese Weiterbildung zu machen. Das ist einmal beim FIS, Das ist übrigens mein Ausbildungsinstitut, also Fortbildungsinstitut für Supervision, früher Münster, jetzt Wiesbaden, und eben bei der IPU in Berlin. Dort haben sich Supervisoren, die im Burkhardthaus eine Weiterbildung zur Balint-Gruppenleiterin gemacht haben, zusammengeschlossen und mit der IPU eine Kooperation gegründet. Und dort ist jetzt auch die Balint-Gesellschaft mit eingestiegen, sodass also das jetzt so ein sehr komplexes Konstrukt geworden ist und auch etliche Ärzte jetzt diese Weiterbildung durchlaufen.
Ist es denn so, dass viele Ärzte Balint-Gruppen in Anspruch nehmen? Also um nochmal so zu gucken, ich kenne das als quasi Institution für Supervisoren. Und das ist für mich immer die Frage gewesen, auch wenn es aus dem ärztlichen Bereich kommt, wird es dort angenommen und wie? Also ist es da auch in Ausbildung integriert? Müssen die das da machen? Ist es etwas, gibt es da Punkte für? Ne? Die haben ja dieses Punktesystem, Weiterbildungspunkte oder so
Ja.
etwas. Wie ist es da geregelt?
Es gibt Punkte dafür und für bestimmte Fachorientierungen innerhalb der medizinischen Ausbildung ist Balint-Gruppe vorgeschrieben. Da legt auch die Deutsch-Balint-Gesellschaft großen Wert drauf, dass sie da sozusagen den Fuß in der Tür hat, dass eben möglichst viele Ärzte und Ärztinnen auch im Rahmen ihrer Ausbildung in den Genuss von Balint-Gruppenarbeit kommen. Aber wer das dann während der professionellen Tätigkeit weitermacht, das sind häufig die Psycho-Leute, also Psychiater und Psychotherapeuten. Aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass meine Ärztin, sowohl meine Hausärztin als auch meine Gynäkologin, an Balint-Gruppen teilnimmt. Und das merkt man. Also das merkt man an deren Art, wie sie mit Patienten umgeht. Aber wie viel das insgesamt sind, kann ich nicht einschätzen.
Woran merken Sie das? Das würde mich echt interessieren. Also, wie sind Sie drauf gekommen? Man redet ja nicht selbstverständlich darüber mit seinem Patienten vielleicht, ne? Ich nehme übrigens
Ja.
an der Balint-Gruppe teil. Also, wie kriegt man es mit?
Das ist natürlich bei mir so, dass die, ah ja, Psychologin und so, da sind die schon offener, aber man merkt es als Patientin an der Beziehungsorientierung, dass die einen nicht nur somatisch sehen, sondern ganzheitlich oder nicht nur irgendwo am Körper rumfummeln, sondern parallel versuchen, den ganzen Menschen anzusprechen.
Mir fällt dazu ein Beispiel ein, auch, also was Sie gerade Gynäkologin sagten, ein ganz
Da fällt dir jetzt ein Beispiel ein, Herr
ja, genau, wollte ich sozusagen, also es geht um die Gynäkologin, die damals meine Frau vornehmlich und mich bei der Geburt unseres ersten Sohnes begleitet hat. Und meine Frau war überfällig längst und es bestand die Gefahr dann einer Infektion im Mutterleib. Sie hat daraufhin die Termine auch enger getaktet, die Gynäkologin, und wir saßen dann in einem Termin dort und wir waren vorher schon, wir wollten eigentlich ins Geburtshaus, da haben die aber schon gesagt, ah, hier bewegt sich nichts, das könnte zu gefährlich werden, lieber Krankenhaus, und wenn Sie es schaffen, gehen Sie vorher nochmal zu Ihrer Gynäkologin. Und mit der haben wir dann auch gesprochen und irgendwann guckte sie meine Frau an und sagte, haben Sie Angst? Also haben Sie Angst um Ihr Kind? Und dann sagte meine Frau sofort ja. Und dann hat sie gesagt, dann gehen Sie bitte jetzt ins Krankenhaus. So, und das ist mir total im Kopf geblieben, diese Szene, weil ich das vorher noch nie erlebt habe, dass jemand so deutlich die Gefühlsebene anspricht und die so ernst nimmt, auch als wichtige Information für einen wichtigen Handlungsschritt. So, und da hatte ich mir irgendwann später gedacht, die macht bestimmt Balintgruppe.
Können Sie vielleicht doch noch mal sagen, wie läuft es denn ab? Weil ich habe ja eingangs gesagt, ich kenne jetzt also unterschiedliche Balint-Gruppen. Und ich habe es jedes Mal doch anders erlebt. Was ist denn aber eigentlich sozusagen das Strukturgebende für eine Balint-Gruppe, was wir finden müssten als Teilnehmende, wenn wir uns auf das Format einlassen?
Also, ich glaube, da bleibt auch noch oder ist noch eine Frage offen geblieben, wie groß ist eigentlich eine Balint-Gruppe? Also 6 bis 12 Teilnehmer, denke ich, ist ideal. Das Strukturgebende, ein Merkmal habe ich schon gesagt, alle sollten vergleichbare Ausbildung und Status haben, was ihre Berufserfahrung angeht. Und eine Balint-Gruppe ist typischerweise eine Gruppe, die länger besteht als vielleicht einzelne Teilnehmen. Das heißt, es verabschieden sich Leute und es kommen Leute dazu. Die einzelne Sitzung beginnt damit, also ich mache immer eine Befindlichkeitsrunde, das machen nicht alle. Es gibt auch Barlind-Gruppenleiter, die sagen, was haben wir heute für Fälle? Und dann werden die Fälle kurz skizziert und dann wird entschieden, welcher Fall zuerst dran ist. Dann kommt die Stegreiferzählung in der Fallarbeit. Nach der Stegreiferzählung, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment der Barlind-Gruppe, wird der Fallgeber, die Fallgeberin rausgenommen aus dem Gespräch. Manchmal auch markiert dadurch, dass jemand im Sitzkreis zurückgeschoben oder sich zurückschiebt mit seinem Stuhl. Und dann, ja, wird assoziiert und alles gesagt, also das Prinzip freie Assoziation. Die Barlind-Gruppenleitung hält sich zunächst mal zurück, hat aber ein besonderes Augenmerk auf die Fallgeberin und also wie die mimisch, gestisch das Geschehen begleitet.
Wenn ich kurz zwischenfragen darf, weswegen hat sie so eine besonderes Augenmerk auf die Fallgeberin?
Weil die Fallerzählung, gerade wenn sie eine Stegreiferzählung ist, ja viel auch Unbewusstes zeigt und die Gruppe spielt mit dem Unbewussten, mit dem eigenen und dem, was sie aufgefangen hat. Und da könnte vielleicht manches sein, was zumindest nicht planbar war, nicht kontrollierbar für die fallgebende Person. Und das muss ausgehalten werden und
Ach,
kann nur ausgehalten werden, denke ich, wenn die Fallgeberin sich darauf verlassen kann, dass da eine Leitung ist, die den Rahmen hält. Und für den Fall, dass das passiert, was Sie vorhin ansprachen, Frau Heidmann, dass gruppendynamische Momente, ach, dich kenne ich doch und du hast neulich und so und also etwas ganz anderes, die Assoziation bestimmt, was in der Hier- und Jetzt-Beziehung der Gruppenmitglieder eine Rolle spielt, dann denke ich, ist es wichtig, dass die Leitung zurückführt zum Fall oder einen Stopp setzt und sagt, okay, hier ist offenbar eine Störung, ein gruppendynamisches Moment, das es schwer macht. Also das ist immer so eine Sache, wie man da als Leitung umgeht. Das ist schwierig. Aber so viel zum Thema Schutz für den Fallgeber oder die Fallgeberin. Solange die Gruppe assoziiert und die Assoziationen fließen, höre ich als Leiterin natürlich zu. Und versuche für mich zu fassen, was macht das mit mir? Was spricht mich an? Was läuft da gerade? Und wir gehen in der Barlind-Gruppe davon aus, dass das, was in der Gruppe zum Fall geschieht, an Wortäußerungen, aber auch an Nonverbalem, die Dynamik zwischen Fallgeber und seinem Klienten spiegelt. Und so sitzt man denn als Barlind-Gruppenleiter und hält Ausschau nach diesen Spiegelungsphänomenen.
Können Sie da zum Beispiel nennen, Frau Becker, für unsere Zuhörenden?
Ja, heute Vormittag habe ich mit einem Team gearbeitet und habe gleichwohl nach der Barlind-Methode in diesem Team gearbeitet, weil es um Fallsupervision ging. Und es ging um die Beziehung einer Betreuerin im ambulant betreuten Wohnen zu einem hochpsychotischen Klienten. Und in den Assoziationen spiegelte sich von Kontrolle über Kontrollverlust, Vertrauen, Vertrauensverlust, Wut, Trauer, alle möglichen Gefühle. Angst, das war alles drin und das knäulte und knubbelte sich. Vielleicht so als Spiegelungsphänomen. Also, und was mir auch auffiel, die einzelnen, obwohl das ein gut funktionierendes Team war, haben sich in ihren Äußerungen nicht aufeinander bezogen. Jeder sagte seins. Ja? Also es gab keinen Bezug, sondern jeder war mit seinem Teil da beschäftigt. Und ich hatte das Gefühl, da läuft ganz viel nebeneinander her. Und das, denke ich, ist ein Stück Spiegelung des Patienten, den diese Betreuerin betreut, und ihrer Hilflosigkeit, das alles zu fassen zu kriegen, ja.
Frau Becker, Sie haben eben zweimal schon gesagt, es ist wichtig, dass die Teilnehmenden eine vergleichbare Ausbildung haben, also vergleichbaren Status auch haben. Und warum ist das so? Ich habe mich gefragt, hängt es damit zusammen, dass hier versucht wird, gruppendynamische Prozesse, so Rangdynamiken zu reduzieren, oder geht es um Macht? Was ist der Anlass?
Ja. Ich halte diese Balint-Methode wirklich für eine ideale Methode, diese Gruppendynamik runterzukühlen. Also wer schon mal ein gruppendynamisches Training mitgemacht hat, der weiß, dass das Setting die Dynamik anheizt. Und hier wird durch die Methodik und auch durch die Zusammensetzung tatsächlich die Dynamik runtergekühlt, um den Fokus auf diese Fallgeber-Klient-Beziehung zu halten und nicht im Hier und Jetzt alles sozusagen, was mein Nachbar an Geräuschen von sich gibt oder Gerüchen, davon wird abgelenkt. Ja. Gleichwohl spielt es natürlich immer eine Rolle. Und wie ich schon sagte, es gibt auch gut funktionierende Gruppen mit Statusunterschieden. Und je länger eine Balint-Gruppe zusammenarbeitet in dieser Form, desto reifer wird sie auch. Und nicht zuletzt ist auch das Ziel der Balint-Gruppe, eine reife Entwicklung der Persönlichkeiten anzuregen. Und in der Balint-Gruppe muten sich auch gerade diejenigen, die Fälle einbringen, zu, dass bei ihnen auf Stellen hingewiesen wird, wo sie professionell vielleicht nicht so agieren können, wie es ideal wäre, ohne dass man das bewertend als unprofessionell annimmt, sondern jemand merkt dann, wenn er einen Fall eingegeben hat, oh, da ist es wieder. Also ich denke, wir kennen das alle, die mit psychoanalytisch orientierter Methodik arbeiten, dass wir so unsere Wiederholungsthemen haben. Und die kommen dann in der Balint-Gruppe zutage, ja.
Ich finde das gerade total spannend, insbesondere das Runterkühlen der Gruppendynamik durch die Methode, weil wir ja häufig im Supervisionskontext gerade auch mit konfliktreichen Teams arbeiten, wo auch noch Leitung eine Rolle spielt, wo Tina, was du angesprochen hast, Macht und so weiter eine Rolle spielt, die Institution eine Rolle spielt. Und ich erlebe das dort sehr viel schwieriger, so zu arbeiten, als beispielsweise mit meinen Studierenden im Anerkennungsjahr. Also die können dieses Freischwebende, diese Resonanz, wenn Vertrauen da ist nach einer gewissen Zeit, viel leichter aber machen als in so einem anderen institutionellen Umfeld. So ist meine Erfahrung.
Ja, das teile ich ein bisschen, ein Stück weit. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass es natürlich in jedem Arbeitskontext auch Abhängigkeitsverhältnisse gibt und auch das. Also in der sozialen Arbeit erlebe ich das so, und ich bin mir fast sicher, das gibt es auch in anderen Kontexten. Es gibt sowas wie ein Professionsideal. Ja, also wann ist man professionell und nicht professionell? Und dass man gerade in der sozialen Arbeit, wo das so sehr schwer zu bestimmen ist, weil es ja so schwer zu technologisieren ist. Also du kannst ja nur so weit formalisieren, alles andere ist sozial und ist dann der Person sozusagen überlassen, wie gut sie das handeln kann, ne? Und dann kommst du halt an Grenzen auch von Möglichkeiten, ne? Entweder in die irgendwie personenbedingt sind, aber vielleicht auch die, was mit dem Setting, mit der Institution oder wie auch immer zu tun haben, oder mit der sozialen Arbeit an sich zu tun haben, mit Gesellschaft und so weiter. Und das wird häufig personifiziert. Dann ist es die Person, die es nicht hinbekommt. Und ich frage mich dann, sind es sozusagen fast gesunde Schutzmechanismen, die dann so ein bisschen wirken, als der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so was wie so eine Selbstheroisierung. Weißt du, wie ich meine? Also, dass sowas stattfindet wie, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was Professionalität ist in diesem Arbeitsfeld. Und dann bauen wir das irgendwie so auf. Und das ist immer am leichtesten, wenn du andere als nicht professionell labelst in Abgrenzung zu dir selber. Ist das nachvollziehbar?
So mit Auf- und Abwertung arbeiten.
Ja, genau. Ne? Also dann wird es ja um Schamabwehr gehen. Ne? Das war so eine Hypothese. Und das andere ist, wir sind da immer, also in Teams, anders finde ich als in einer Barlerngruppe, in der ich jetzt als Supervisorin bin. Da gibt es diese Abhängigkeitsverhältnisse nicht im selben Maße. Aber wenn ich in ein Team gehe, dann sind die wechselseitig aufeinander angewiesen und auch auf ihre Leitung angewiesen. Und da haben wir nicht dieselben Voraussetzungen. Und ich habe ja auch nicht die Möglichkeit, diese Gruppe zusammenzustellen. Also wenn ich auf dieser, was ich eben meinte, zweiten Ordnung mit Barlend arbeite, habe ich nicht dieselben Möglichkeiten der Steuerung, wie ich sie habe, wenn ich eine Gruppe frei zusammensetze. Und ich glaube, da gibt es dann Grenzen auch der Möglichkeit, diese Methode anzuwenden.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich kann Fallarbeit nach der Barlind-Methode machen in Teams, wenn ich als Supervisorin mir einen Überblick verschafft habe, wie dieses Team drauf ist. Wenn ich den Eindruck habe, hier spielt Hierarchie, Konfliktspannung und Ähnliches eine große Rolle, dann muss ich meine Leitungsrolle viel, viel aktiver gestalten als Supervisorin, wie ich das als Barlind-Gruppenleiterin tun würde. Und dann versuche ich auch mein Leitungsmodell vielleicht als Gegenmodell zu einer vorhandenen Leitung im Team zu setzen, wo ich denke, die fühlen sich alle von der abhängig und bewertet oder so. Aber ja, man kann diese Methode als Fallsupervisionsmethode einsetzen, aber es ist dann keine Barlind-Gruppenarbeit, sondern es ist nur methodisch angelehnt an dieses Barlind-Modell.
Und wie balancieren Sie das? Also diese Sie als Leitung so zwischen Struktur halten und Deutungsoffenheit. Ne? Also es kann ja auch sein, dass dann die Teilnehmenden, gerade wenn sie noch nicht so einsozialisiert sind in diese Art der Arbeit, das auch noch nicht so blicken. Also ich würde sagen, für uns war das so und das ist auch manchmal heute noch so, dass ich dann den Rahmen irgendwie verlasse, weil ich gerade irgendwie in der Deutung bin, selber als Teilnehmende oder so. Und was heißt es dann für den Prozess? Was macht dann die Barlind-Gruppenleitung? Und gibt es auch Interventionen, das ist eine Anschlussfrage daran, die nicht Barlind-gerecht wären, sozusagen?
Ja, die gibt es sicher. Zum Beispiel, wenn ich, bevor ich der Gruppe überhaupt die Chance gegeben habe, ihre Assoziationen zu äußern, schon mit einer Deutung des Falls komme. Also es muss nicht nur der Fallgeber oder die Fallgeberin aushalten, die Gruppe anzuhören, sondern eben auch die Barlind-Gruppenleitung. Und es gab in meiner Erfahrung schon Szenen, wo ich reingeprescht bin, das aber konnotiert habe, gesagt habe, so, jetzt bin ich aus der Rolle gefallen, weil ich so empört war oder weil ich den Impuls hatte, hier muss ich nicht die Fallgeberin vor der Gruppe schützen, sondern vor den institutionellen Zumutungen, mit denen sie in ihrem Fall verstrickt war, ja.
Tina, ich muss an die Frage mal anschließen, die fand ich gerade so spannend, weil ich mich das auch immer frage, auch wenn ich selbst also aus einer Barlerngruppe rausgehe, als auch damals im Studium. Ich habe mich immer so introspektiv gefragt, was macht denn die Leitung jetzt innerlich? Also wie denkt die und wie fühlt die, wenn so ein Fall geschildert ist? Können Sie uns da mal so ein bisschen reinlassen, Frau Becker? Das ist für mich eine der spannendsten Fragen.
Ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, einen aktiven Zugang zur eigenen aktuellen Gefühlswelt zu haben. Das ist ja tatsächlich eine Welt. Und ich fühle mich manchmal so, wie wenn ich so auf einer dicken Blase von Erlebnissen sitze, die ich dann ordnen muss, um eine passende Deutung zu geben. Also ich will ja auch nicht zu viel und zu lange reden, sondern möglichst sparsam sein mit meinen Interventionen. Ja, da passiert ungeheuer viel. Und ich glaube, das darf auch die Gruppe spüren, dass da nicht jemand passiv und einfach nur da sitzt und nichts sagt, wie das häufiger den Analytikern so nachgesagt wird, sondern da sitzt und heftig aufnimmt, verdaut und dann eben ja auch etwas preisgibt. Ja.
Aha, okay. Ich stelle mir das gerade so vor, ich kann das ja nur an meinem Beispiel machen, dass, also wenn ich zuhöre, dass ich gucke einmal, welche Gefühle kommen in mir auf. Also was für mich immer sehr einprägsam ist, ist Wut oder Traurigkeit. Das spüre ich relativ schnell. Oder auch Impulse. Ich erinnere mich an eine Fallerzählung, da erzählte die Falleingeberin auch aus einem psychiatrischen Kontext von einer Patientin, die ihr innerhalb von 10 Minuten ihre ganze Traumageschichte erzählte, und zwar haarklein. Und in dieser Erzählung der Fallbringerin machte sie das genauso. Also sie erzählte die Gewaltszene nochmal. Und ich war verschreckt und ich hatte den Impuls, ihr den Mund zuzuhalten. Also so, ne? Und konnte das, aber trotzdem habe ich mich nicht in dem Moment mich irgendwie dagegen entschieden zu sagen, stopp. So, und so ein bisschen war es das. Also, und die viele in der Gruppe hatten dann auch gesagt, ich wollte eigentlich Stopp sagen, konnte aber nicht Stopp sagen. Am liebsten hätte ich, also metaphorisch, dir den Mund zugehalten. Und genauso, das war ein Teil des Falles, diese schwer traumatisierte Patientin, die keine Grenzen hatte in den Erzählungen, und diese junge Sozialarbeiterin, die keinen Stopp gefunden hat im Sinne von eigener Abgrenzung. Ja, geht es so in die Richtung? Also habe ich das richtig verstanden? Und ich habe währenddessen ganz viel Schrecken und Angst und auch so fast dissoziative Aussetzer gehabt.
Und ich habe es auch schon erlebt als Teilnehmer in einer Balint-Gruppe und mache es auch selbst hin und wieder als Leiterin, dass ich die Stegreif-Erzählung stoppe. Weil ich merke, ich kann nicht mehr aufnehmen und es wird zu viel und dann wird es auch den Gruppenmitgliedern zu viel. Und das kann man ja sehr zugewandt machen, indem man sagt, bis hierher und jetzt lassen wir erstmal die Gruppe assoziieren und wenn Sie dann noch was ergänzen wollen, dann können Sie wieder. Ich glaube, das ist auch für so eine Szene dann sehr modellhaft, wie man also aus der Überforderung, Übersättigung rauskommt und ja. Und so kann man auch mit Klienten, ne?
Wie gehen Sie denn mit Widerständen oder starken Affekten um? Also Sie haben jetzt gerade schon so ein Beispiel gebracht, einmal das Stoppen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das auch häufiger vorkommt, dass sich Widerstand regt oder sich Affekte zeigen.
Ja, das Spiel mit dem Widerstand. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, das hatte ich damals nicht als Balint-Gruppe deklariert, weil ich noch nicht fertig ausgebildet war, sondern Gruppensupervision eben im Rahmen einer Telefonseelsorgeeinrichtung. Und da gab es Widerstände. Wir reden über alles, nur nicht über das, was wir am Telefon gehört haben und machen. Und es war an dieser Telefonseelsorgeeinrichtung so üblich, dass es Supervisoren gab, die dann mit einem Thema kamen. Aber ich als FIS-ausgebildete Supervisorin kam nie mit einem Thema, sondern habe gesagt, so, jetzt machen wir eine Anfangsrunde, wie geht's? Habt ihr was vom Telefon zu berichten? Was gibt's sonst? Und nach dieser Anfangsrunde habe ich dann gesagt, so, ich höre raus, das Thema ist es heute. Haben die manchmal geguckt, aber dann haben sie eben auf das Thema. Ich glaube, ich habe mit denen ein Jahr, das heißt über 10 Sitzungen gebraucht, bis ich deuten konnte, was hinter diesen Widerständen steckte. Das war was Institutionelles, nämlich einen Leiterwechsel. Und ich war von der neuen Leitung als neue Supervisorin eingestellt. Und also da war also auf mich dann diese Leitungsrolle projiziert worden und Spannung. Und nachdem mir das klar war, war ich erst mal befreit. Und mit meiner Befreiung ging es dann auch weiter. Also die Arbeit mit Widerständen ist ein langfristiges Thema.
Das ist unglaublich anstrengend, oder?
Ja, natürlich,
Ja.
weil man selber immer nur auf sich und das eigene zurückgeworfen ist und weil ja, es hakt ja in der Beziehung, ja, und man kämpft um Beziehung. Und wenn man um Beziehung ringt, dann bleibt nichts anderes als geduldig zu sein, auch bei sich zu bleiben. Oder ein anderes Beispiel, ich habe ja auch viel mit Studentengruppen gearbeitet, meistens Studentinnen. Supervision für Pädagoginnen in Ausbildung habe ich diese Veranstaltung genannt. Da gab es so Menschen, die haben ihren Widerstand im Vielreden geäußert, ja. Also, wenn die dran war, die hörte nicht wieder auf, ja. Und dann war so für mich das Thema, also in diesem Semester will ich versuchen, dieser Studierenden nahezubringen, dass ihr besser zugehört wird, wenn sie weniger Worte macht, ja. Das sind so Dinge, die nur ganz langsam gehen. Bei der habe ich dann unterbrochen, kurz zusammengefasst, was hat sie bisher gesagt oder so. Das kann man auch nur näherungsweise dann aufbrechen.
Ist das denn auch etwas, wenn eine Berlin-Gruppe länger zusammenarbeitet, was auch zur Rolle der Mitglieder gehören kann, dass sowas angesprochen wird? Also, dass ich zu einem anderen Mitglied in der Gruppe sage, hier, schau mal, da ist wieder das Thema. Da ist wieder dein Thema, ne?
Ja,
Erinnerst du dich? Oder
ja.
ist das eher Aufgabe von Leitung und gehört da nicht hin in die?
Ich habe nach meiner Weiterbildung zur Supervisorin in einer Barlind-Gruppe teilgenommen. Da waren Großteil der Teilnehmer aus demselben Ausbildungskurs. Und die haben sich sowas öfter gegenseitig gesagt. Das brauchte die Leitung nicht. Aber das ist natürlich immer eine Frage, also auch der Beziehung unter denen, ne? Kann ich einschätzen, dass der oder die andere das annehmen kann, wenn ich als Mitgruppenmitglied ihr ihm das sage? Aber meistens wird das ja dankbar aufgenommen. Meistens.
Also Berlin-Gruppe bewegt sich ja wirklich sehr nah am Persönlichen, ne? Also wenn wir diese Offenheit zulassen, die ja gefordert ist, um gut Berlin-Arbeit machen zu können als Teilnehmende, und wir lassen das jetzt zu, also dann berührt mich das ja auch auf einer Personen- oder persönlichen Ebene. Die Gruppe an sich soll aber nicht therapeutisch sein. Und wo verläuft jetzt die Grenze? Wie wird die Spannung gehalten?
Also, wir stellen ja Berlin-Gruppen so zusammen, dass wir uns idealerweise davon überzeugen, dass die Mitglieder psychisch gesund sind. Mir ist es übrigens in meiner Ausbildungs-Berlin-Gruppe, also in der ich als Berlin-Gruppenleiterin meine Rolle lernte, mir ist es passiert, dass ich da eine Frau drin hatte, die eigentlich eine Psychotherapiegruppe erwartet hatte. Und das war schrecklich, weil ich die Wahl hatte zwischen die Rolle oder das Ideal der Rolle verkörpern zu wollen oder anzusprechen, so geht's nicht. Also ich hatte in den ersten 6, 7 Sitzungen Angst, die ganze Gruppe fliegt mir um die Ohren, weil da diese Person drin saß. Ja. Gerade wenn man gezwungen ist zu akquirieren, nimmt man natürlich auch eher Leute. Aber das kennen ja alle Supervisoren, dass die Lernsupervisionen meistens die schwierigsten sind, weil man nicht aussuchen kann, wen man da sich in den Kontrakt holt. Also Ihre Frage nochmal. Wichtig ist, Menschen, die psychisch hinlänglich gesund sind, in der Berlin-Gruppe zu haben. Das heißt auch eine gewisse Toleranz haben gegenüber, ja, auch persönlichem Angesprochensein. Und bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Also wer glaubt, der ist fertig und der Crack schlechthin, der ist in der Gruppe nicht gut aufgehoben, ja. Aber mir fällt dazu so eine Geschichte ein, weiß gar nicht, warum mir die jetzt einfällt, aber in Studierendengruppen hat man ja manchmal Personen, bei denen man spürt, die haben Entwicklungsbedarf, der so zwischen Lernsetting und therapeutischem Setting ist. Und gerade solche kommen gerne in die Supervision. So, es gibt eine Sitzung, Fallbesprechung, da ging es um die Frage, darf ein Pädagoge seine Aggressionen, die er oder sie spürt im Umgang mit seinen Zöglingen, zeigen und wenn ja, wie und was ist da statthaft und was nicht. Und ich hatte in der Gruppe eine Frau sitzen, die war so ganz zurückhaltend, zurückgezogen. Man könnte sagen, fast gehemmt, sich zu äußern, aber man hat gemerkt, wie sie kämpft. Und ich war gerade so an einem Punkt, wo ich merkte, wir kommen ins Gespräch und sie ist bereit, sich zu zeigen. Und dann geht die Tür auf und eine Person sagt, wie lange brauchen Sie hier noch in dem Raum? Und ich pfeffere der zurück. Es geht am schnellsten, wenn Sie die Tür von außen zumachen. Und dann lachten alle, weil sie wussten, aha, man darf Aggression zeigen. Das war ja so. Und auch diese Frau war bereit und wir konnten tatsächlich unser kleines Gespräch vor der Gruppe so weit fortsetzen, dass sie gemerkt hat, ich habe meine Hemmung überwunden, ich kann mich zeigen, ich bin hier angenommen. Ja, also mit meinen Ängsten. Ja, das war nicht therapeutisch, aber es war notwendig, um sie auf das Niveau zu hieven, dass sie am Gespräch teilnehmen konnte.
Nochmal ergänzend auch zu der Frage, also Umgang mit Widerständen. Also wenn jetzt tatsächlich maligne Gruppenphänomene passieren und starke Bewertung oder Aggression gegeneinander, was wäre dann sozusagen methodisch die
Ja.
Vorgehensweise als Leiterin?
Also theoretisch gesprochen sind wir als Balint-Gruppenleiter ja immer auf der Suche nach Spiegelungsphänomenen, und zwar die These, der Fall spiegelt sich in der Gruppeninteraktion. Es kann aber auch das Phänomen eines umgekehrten Spiegelphänomens geben. Das heißt, der Fall wird benutzt, um Gruppenthemen zu agieren.
Das finde ich jetzt spannend, weil der Begriff umgekehrtes Spiegelphänomen, der ist mir neu.
Also Frau A hat schon lange was gegen Frau B, aber mag es ja nicht so direkt sagen. Und jetzt kommt ein Fall von Frau C, die große Schwierigkeiten hat mit einem, die ist Mentorin und hat große Schwierigkeiten mit einem Praktikanten. Und da fällt das Stichwort von einer, ja, also mit Praktikanten ist es ja auch manchmal wirklich sehr schwierig. Und dann die andere. Also sagt Frau A und Frau B sagt, ja, das dachte ich mir, dass Sie mit Praktikanten nicht einfühlsam umgehen und bup, bup, bup. So. Ja, dann hat man es aber. Und dann ist es wichtig, dass man als Balint-Gruppenleiter das markiert und sagt, hier sind wir jetzt nicht mehr beim Fall, sondern im Hier und Jetzt und an Ihrem persönlichen Dissens. Und das müssen wir erstmal klären, bevor es in der Fallarbeit weitergehen kann.
Aha, interessant. Und gilt das auch für also kann das umgekehrte Spiegelphänomen auch das Thema einer einzelnen Person sein, die vielleicht sogar den Fall einbringt und ich dann irgendwann merke, hier geht's eigentlich gar nicht um die so sehr um die Klientenbeziehung, sondern mehr um den Falleinbringerin?
Also ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Frage zu verstehen. Die eine ist, ich als Balint-Gruppenmitglied bringe einen Fall in die Gruppe ein, um ein Gruppenthema dort anzudocken, bewusst oder unbewusst, könnte sein. Habe ich aber noch nicht erlebt. Oder es gibt einen Fall und der wird benutzt von Gruppenmitgliedern, das Gruppenthema. Das wäre aber genau das, was ich eben versucht habe, in meinem Beispiel darzustellen. Ja? Also der Fall wird benutzt, um ein Gruppenthema zu forcieren und ins Gespräch zu bringen.
Also das habe ich schon erlebt, dass das passiert. Definitiv, ja. Und dann ist es auch nicht mehr oder kaum möglich, selbst wenn die Leitung dann klug interveniert, kaum möglich oder sehr schwierig, das zurückzuholen auf diese Spiegelphänomenebene, weil alle verstanden haben, es geht gar nicht mehr um den Fall. Und man kriegt es nicht mehr dahin.
Ja, es ist dann auch keine Spiegelung des Falls mehr, sondern ein Missbrauch des Falls oder der Fallarbeit.
Und das müsste ja dann eigentlich auch als solches benannt werden. Und das also eigentlich müsste dann Klarheit hergestellt werden. Was ich manchmal tatsächlich aber eher erlebe, ist, dass es einen sehr massiven Versuch gibt, es wieder auf die Fallebene zu holen und es zu deklarieren als Spiegelphänomen, um das andere nicht anzuschauen.
Ja. Da sind wir besser geschult drin, ne? Und man macht leicht oder gerne das, worin man besser geschult ist. Und das ist eben genau da, wo ich vergleiche das jetzt mal mit einem Schiff. Wenn ein Schiff dann so viel Schlagseite kriegt, dass man es nicht mehr so einfach auf Kurs bringt, dann wird es ganz schwierig. Und aber das kann man im Grunde nur dadurch verhindern, das habe ich auch in Einzelfällen schon gemacht, dass man mal ein Einzelgespräch mit einzelnen Gruppenteilnehmern führt, um zu prüfen, was wollen die denn eigentlich wirklich und ist die Balint-Gruppe das, was sie wirklich wollen.
Ach, Frau Becker, also wir sind ja uns einig, wir halten das Format für wichtig, ne? Also für uns auf der Ebene der Supervisoren zur Reflexion, ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Und trotzdem frage ich mich jetzt auch vor allem an diesem Punkt in unserem Gespräch, also würden Sie sagen, es gibt auch vielleicht Risiken in der Anwendung? Oder es gibt, also Risiken ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt auch Gegenargumente. Oder in welchen Fällen ist das nicht?
Nachteile von der Methode.
Nachteile,
ne?
Ja.
Also, ich denke, diese Methode ist entwickelt worden für Gruppen, nicht für Teams.
Ja.
Und ich glaube, bei Teams kann man diese Methode einsetzen, aber eher in Ausnahmefällen oder eher, wenn man eine klare Diagnose hat, wie das Team drauf ist. Wenn ich Balint-Gruppenarbeit mache, dann lasse ich die Teilnehmenden quasi laufen. Ich lasse sie von der Leine und ich muss das Vertrauen haben, den Rahmen halten zu können. Wenn ich aber mit Teams arbeite, ist da ja immer noch eine andere Institution viel wirkmächtiger, nämlich die, wo die arbeiten. Während die Balint-Gruppe ist eine eigene Institution, wo jeder freiwillig teilnimmt. Während Teamsupervision, da wird man verdonnert zu. Du gehörst zum Team, wir haben Supervision, komm mit. Ne? So, das ist was anderes. Ich glaube, Balint-Gruppenarbeit beruht ganz wesentlich auf einer inneren Haltung. Ja, das nützt mir, das bringt mir was und hier kann ich mich relativ frei fühlen. Das kann ich in Teams häufig nicht.
Vielleicht ist die zentrale Einladung der Balint-Gruppe, nicht reflexhaft zu handeln, sondern bewusst wahrzunehmen und somit so nachzuspüren, was zwischen Menschen auch mitschwingt. Also sich auf diesen Teil, den man im Alltag oft eher nicht ausleben kann, den also sozusagen explizit zu machen oder dann besonders zu üben. Und das ist eigentlich, also ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich ein totales Geschenk, ne? Also ich finde das sehr wertvoll.
Ja, und die Balint-Gruppe hat ja auch nicht das Ziel, bestimmte professionelle Beziehungsprobleme zu lösen, sondern sie erstmal zu durchdringen und die eigenen Anteile im Sinne meiner Gegenübertragungsneigungen zu erkennen, ja, Und wenn ich die erkannt habe, dann habe ich auch vielleicht die Freiheit, da was zu ändern. Aber das ist alles eine Sache, die in mir stattfindet. Und in anderen Supervisionsformen ist es manchmal auch nötig, an Lösungen zu arbeiten, ganz gezielt und bewusst.
Oder eine
Ja.
andere Form von Struktur. Ich habe gerade, Tina, wenn ich kurz dazwischen darf, also so einen kleinen, habe auch eine sehr freie Form von Supervision. Und ich erinnere mich an einen Prozess, der beendet wurde. Und das Team hat, haben alle einheitlich gesagt, ne, wir wünschen, hätten uns mehr Struktur gewünscht. Und ich habe das so gedeutet, ja, mehr Struktur, die wollen die Themen unsichtbar machen. So war dann meine schnelle Deutung. Wenn ich Sie jetzt aber nochmal dem, was Sie gerade gesagt haben, was du gedacht hast, Tina, könnte man das natürlich aber auch vor der Folie deuten, das war ein Team, wo jetzt im Nachhinein sage, gerade Bewertung eine Rolle spielte und das und das und das. Und Struktur da ja total angstbindend sein kann und auch vorsichtiger ist als dieses total freischwebende. Und das schon dann vielleicht auch so eine Form war von, nee, wir wollen nichts, wir wollen gar nicht so viel dicht machen, aber wir brauchen wirklich mehr Halt in der Supervision und eine andere Form von Struktur.
Ist dann vielleicht so bedrohlich gewesen. Ne? Ich habe gerade
Genau,
gedacht,
genau.
nach dem, was Sie gesagt haben, Frau Becker, also würden Sie zustimmen, ist es dann so, in der Balint-Gruppe lernt man besser zu denken, aber nicht besser zu handeln. Also weil es um das Handeln gar nicht geht. Es geht um diese.
Ja, nicht zu denken im kognitiven Sinne, sondern im Sinne von spüren und das Erspürte zu verarbeiten.
Ja,
Das
okay.
passiert dann schon kognitiv. Also es geht auch ums Heben eigenen Unbewussten, von eigenem Unbewussten.
Gibt es noch einen speziellen Unterschied zwischen einer rein gruppenanalytischen Fallbesprechung und einer nach Balint?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin, was Gruppenanalyse angeht, jetzt nicht die Fachfrau, aber ich stelle mir vor, dadurch, dass die Balint-Gruppenarbeit so einen klassischen Sitzungsaufbau hat, gibt sie ein bisschen mehr Gelände als Gruppenanalyse, wo der offene Raum ist, ne? Und was gesagt wird, wird gesagt und der Fall als Fokus. Das ist, denke ich, das, was auch in der Balint-Gruppenarbeit so ein Stück Halt ist. Gruppenanalyse, ja, da geht es ja um mich, um uns. Während Balint sagt, in der Balint-Gruppe zielt er an die indirekte Selbstthematisierung der Teilnehmer. In der Gruppenanalyse, wenn ich dahin gehe, dann bin ich Thema. Ich. Und meine sozialen Beziehungen, die sie sich dann im Hier und Jetzt der Gruppe darstellen, während bei der Balint-Arbeit der Fall sozusagen das Vehikel ist, über das dann diese Selbstthematisierung stattfindet. Und weil das Selbstthematisierung ist, bedarf es auch einen besonderen Schutz für den Fallgeber.
Also wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Aspekte so beleuchtet, um dieses Thema oder dieses Format so zu fassen, um irgendwie auch es so vorzustellen, dass jemand, der es hört, vielleicht damit etwas anfangen kann. Und ich habe gedacht, vielleicht wollen Sie möglicherweise noch einen Satz formulieren, der das so ein bisschen sammelt, irgendwie so die Essenz nochmal rausarbeitet.
Ja, es ist die Bewusstmachung unbewusster Beziehungsdynamiken. Also Bewusstmachung ist ja auch immer was Graduelles, ne? Hundertprozentig durchdringe ich gar nichts. Und je nachdem, der Fallgeber kann immer nur so viel sich selber bewusst machen, wie seine Ängste vom Unbewussten es zulassen.
Ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Also manchmal hat die Gruppe vielleicht etwas reinszeniert oder etwas getroffen und zur Verfügung gestellt. Das heißt aber nicht, dass dann die Fallgebenden auch wirklich das aufheben können oder da anschlussfähig sind.
Ja, das erinnert mich an eine Aussage vom Herrn Körner im Rahmen unserer Balint-Weiterbildung. Richtige Intervention, aber 2 Jahre zu früh.
Ah, interessant. Ja,
Schöner
ja,
Satz.
ja.
ja. Oder dieses Balint-Gruppen sind wie Wein, sie werden besser, je länger sie reifen.
Das würde aber auch bedeuten, man lässt es dann so. Also es findet dann keine Überzeugungsarbeit statt oder
Ja.
Überredung oder irgendetwas.
Das wäre ja unpsychoanalytisch. Also ich glaube, das ist auch einer der großen Vorwürfe gegen, unberechtigten Vorwürfe gegen psychoanalytisches Arbeiten, weil man so im Alltag immer denkt, ja, die heben dann was Unbewusstes und oder deuten was und dann wollen sie Recht haben. Und sie haben immer Recht, ja. Es nützt nur nichts, Recht zu haben oder auch nicht Recht zu haben, solange es der Betreffende nicht annehmen kann, ist es vergebliche Liebesmühe. Ja. Diese Haltung, wie Sie sagten, nicht überzeugen zu wollen und nicht zu händeln, sondern die Dinge stehen lassen zu können und auszuhalten, das ist, glaube ich, sehr typisch für die Balint-Gruppenarbeit. Und es gibt ein nächstes Treffen und ein nächstes Mal. Also, ja, Sie sind ja, die Balint-Gruppen sind ja auf langfristige Zusammenarbeit angelegt.
Wenn jetzt jemand das hört und eine Balint-Gruppe finden wollte, wie würde die Person das anstellen?
Ach, gute Frage, Dina.
Ja, also wenn es jetzt eine Supervisorin oder ein Supervisor wäre, dann denke ich, kann man sich sicherlich auch bei der DGSV sagen lassen, wer Balint-Gruppen anbietet. Was heißt sagen lassen? Also auf der Internetseite findet man das als spezifischen Schwerpunkt.
Wir suchen auch noch, wenn ich mal kurz Werbung machen darf, Balint-Gruppe in Bremen bei Edmund de Bartsch. Okay, ich glaube, wir haben eine ganze Menge besprochen und würde vorschlagen, dass wir dann mit dieser Podcast-Sitzung so langsam zum Ende kommen. Tina, wie gehst du raus?
Ach, eigentlich ganz gut. Also ich bin froh, dass wir mal über das Format sprechen können, weil ich das sehr wichtig finde und es auch allen Studierenden, die in Weiterbildung sind oder Weiterbildungsteilnehmenden sage, dass es wichtig ist, nach der Ausbildung sich eine Balint-Gruppe zu suchen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das vorgeschlagen hast, dass wir dazu sprechen. Und Frau Becker, ich bin Ihnen sehr dankbar, weil Sie uns auf so eine sehr zugänglich ruhige Art dieses Format hier heute zur Verfügung gestellt haben, auch in der Art und Weise, wie Sie das gemacht haben.
Frau Becker, wie gehen Sie raus?
Naja, ich habe jetzt sehr viel erzählt und sozusagen war sehr drin. Und wenn ich jetzt mich frage, was habe ich denn alles erzählt? Also es war sehr komplex, sehr vielfältig, aber es hat mir große Freude gemacht. Also die Zeit ist für mich wie im Flug vergangen und wir können sicher theoretisch auch noch genauso lang weiterreden, ohne dass es sich wiederholt oder langweilig würde. Insofern ist das ein sehr anregendes Thema und ich finde, das ist schön, wenn es Leute gibt, die sich begeistern lassen von dieser Arbeit.
Okay, vielen Dank. Ich habe mir den Satz, also ich gehe mit dem Satz raus, 100% durchdringen kann ich gar nichts. Der ist mir gerade
Danke.
hängen geblieben und den finde ich auch sehr beruhigend.
Ist beruhigend,
Ist
oder?
beruhigend, total.
Ja.
Ja, Tina, wie auch immer, dir vielen Dank. Wir bedanken uns wie immer bei allen Zuhörenden. Wir sind wie immer auf allen unseren Kanälen für Feedback dankbar und freuen uns auf die
Henning,
nächste Folge. Ja.
bevor du jetzt Schluss machst, wir haben eine Sache vergessen. Wir haben noch einen Auftrag.
Ja, hol mich schnell
Ja,
rein.
wir haben den Auftrag von der Stiftung Supervision, ja, mitzuteilen, dass zum zweiten Mal in Berlin am 27.09. der Cornelius F. Wieringa Preis verliehen wird von der Stiftung. Und zwar sind es diesmal insgesamt zwei Preise, die verliehen werden. Es ist einmal ein Ehrenpreis, der geht an Marga Gotthard Lorenz aus Wien, der sie ehren soll hinsichtlich ihrer Pionierarbeit, die sie geleistet hat und der einfach ihr Werk sozusagen würdigt. Und es wird ja auch noch ein anderer Preis vergeben, nämlich der Förderpreis, und der geht dieses Mal an uns als Podcast.
Wow.
Ja.
Gut, dass du dran denkst, ja.
Ja, wir bekommen diesen Preis und an dieser Sitzung, also das müsste mittlerweile auch überall online sein, auch auf der Seite der Stiftung höchstwahrscheinlich oder auch über die DGSV im Journal Supervision nachlesbar. Und die Stiftung ist ursprünglich gegründet worden von Wolfgang Weigand. Der wird an der Preisverleihung am 27.09. in Berlin auch geehrt. Also der bekommt den Ehrenvorsitz verliehen und es findet eine Podiumsdiskussion statt und eine Live-Podcast-Aufnahme, die dann im Oktober zu hören sein wird. Und wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Es sind noch Plätze frei. Man kann sich anmelden unter der E-Mail info@stiftung-supervision.de. Und dann an diesem Tag, wo alle Preise vergeben werden und diese Live-Podcast-Aufnahme stattfindet, dabei sein.
Ja, super, Tina. Vielen Dank, dass du daran denkst. Und wir freuen uns natürlich auf alle, die wir dort auch analog treffen können.
Genau, wir können Sie dort treffen und Sie können auch mit uns dort ins Gespräch gehen, auch dann Teil des Podcasts sein, weil es wird sich dann so verhalten, dass nicht wir die Moderatoren sind. So viel sage ich schon mal.
Ich gratuliere zu dem Preis und möchte Ihnen sagen, dass ich die Gesprächsatmosphäre sehr angenehm fand und ja, auch sehr fachorientiert.
Oh, das freut mich. Dankeschön dafür, Frau
Vielen Dank, Frau
Becker.
Becker. Ina, Frau Becker, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen,
Auf
bis bald.
Wiedersehen.